Ja, und nachdem die Q-School jetzt also hinter uns liegt und die UK Open vor uns liegen, hat das Darts ja damit wirklich endgültig begonnen. Und auch Lutz hat sein Dartsblut überwunden. Das hoffe ich zumindest. Denn nachdem wir in der letzten Folge ja mit dem Mentalcoach Steffen Kirchner eher so ein bisschen theoretisch geblieben sind, gibt's heute auf jeden Fall wieder volle Möhre Darts-Content. Denn so viel sei schon mal verraten, wir haben gleich zwei Gäste heute. Und damit meine ich natürlich nicht Lutz Wöckener und Sascha Bandermann. Die sind natürlich auch am Start. Hallo Jungs.
Hallo Jana.
Hi.
Lutz, du bist wieder voll im Modus, oder? Mit der Q-School haben wir dich wieder abgeholt.
Absolut. Ist für mich, glaube ich, habe es letztes Mal auch gesagt, in der letzten Folge ist so mein Jahreshöhepunkt neben der WM und ich wurde nicht enttäuscht. Also es waren tolle 10 Tage, die ich da mit Dart Connect und DartsRankings.com immer im Wechsel verbracht habe. Ich denke, das ging gegen einigen so. Und es war ja, wenn man das so sagen kann, weil man sieht ja nur die Zahlen auf dem Bildschirm und leider kein Bewegtbild, zumindest live nicht, waren es echt super gute Leistungen. Auch und insbesondere aus deutscher Sicht. Und das ist doch ein wunderbarer Start ins neue Darts-Jahr.
Ja, ich muss dazu sagen, Jana, ich bin natürlich enttäuscht. Weil ich habe wirklich im Jahr 2021 fest damit gerechnet, dass ich in den Ergebnissen den Namen Lutz Wöckener finde. Und wieder ist es nicht passiert. Und es kommen viele Ankündigungen, aber die Taten, ja, die sehe ich noch nicht.
Also da der braucht noch ein Jährchen, um die Tipps von Steffen jetzt noch anzuwenden, um in diesen Flow zu kommen. Und nächstes Jahr ist es dann soweit, ich bin mir sicher.
Hast du echt mal geguckt, ne? So Vorqualifikation Q-School, ob da nicht doch irgendwo so Runde der letzten 128 da der Wöckener steht? Oder,
ich bin
oder
jeden Namen durchgegangen, weil ich dachte, du hast die guten 500 Euro schon lange zur Seite gespart und jetzt investierst du in deine Karriere. Aber gut, ist dann
okay,
eigentlich
dann,
auch...
Okay, ich lüfte ein Geheimnis, Sascha. Ich kann ein Geheimnis lüften. Ich war als Nico Kurz angemeldet. Und das erklärt auch die Leistung.
Deswegen auch eben nochmal der Hinweis mit, man sieht ja nichts, man hat nur die Scores. Weil die Frisur, das wäre, also der Nico ist ja sehr eitel, was seine Haare angeht. Ich würde sagen, das passt nicht so ganz in seine
Nein,
Frisur.
Ich will auch, also ich will nicht böse sein. Wir hatten nur gerade, wir haben noch 5 Minuten gesprochen hier, bevor wir auf den Knopf gedrückt haben und aufgenommen haben. Und wir haben echt gerätselt, woran das gelegen hat, dass Nico da gespielt hat, wie er gespielt hat, das hat uns doch alle sehr überrascht. Und
ja gut, Lutz, wenn du jetzt mit ihm anfängst, ich wollte eigentlich so ein bisschen mit den positiven Überraschungen anfangen, aber wir können das Pferd ja auch von hinten aufzäumen. Was glaubst du denn, was war da los bei Nico? Man hat sich irgendwie mehr erwartet, ne? Weil er hat jetzt zum ersten Mal die vollen 4 Tage gespielt. Ich habe mich gefragt, so, was war das jetzt? War das jetzt Kategorie Erfahrungen sammeln oder sind ihm da die Nerven flattern gegangen? Was war da los? Was glaubst du?
Ich habe auch keine Ahnung, ich kann es mir auch nicht erklären und ich dachte auch bis zum letzten Tag, weil ich habe immer gesagt, Nico ist für mich so ein Spieler, der die ganz großen Highlights setzen kann und auch gesetzt hat schon, siehe WM. Es hätte mich auch nicht gewundert, wenn er die ersten 3 Tage so ein bisschen unterm Radar bleibt, aber dann am 4. den Tagessieg holt und sich dann doch noch qualifiziert. Also ich habe da wirklich bis zum Schluss dran geglaubt. Ich weiß es nicht. Es ist für mich echt ein großes Rätsel. Klar kann man da jetzt mit Küchenpsychologie sich das irgendwie herleiten und sagen, okay, es war das erste Mal, dass er es richtig versucht hat, auf die Tour zu kommen. Vielleicht war es zu viel Druck, aber eigentlich ist Nico ja jemand, der sehr, sehr gut mit solchen Situationen umgehen kann. Ich erinnere nur eben an die WM oder an die Super League, das letzte Finale gegen Dragutin Horvath zum Beispiel, wo er es dann geknackt hat und gepackt hat da am Ende. Ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt. Ich habe ihn auch noch nirgendwo gehört. Ich hatte ihn ja auch angeschrieben für uns hier. Auf die Analyse und die Antwort bin ich sehr, sehr gespannt.
Du, wir können ja später auch nochmal einen unserer Gäste fragen, der auch dabei war und wie sich das anfühlt. Weil ich finde schon, dass das natürlich ein Wettbewerb ist, wo es nicht automatisch bedeutet, nur weil du eine gewisse Qualität hast, dass du dich da auch sofort durchsetzen wirst. Das ist immer in Qualifikationen im Sport so. Das ist sicherlich im Besonderen dann auch noch im Dartsport so, ja, wo es natürlich innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Stunden zu krassen Schwankungen kommen kann in deinem Spiel. Vermute ich jetzt auch mal aus dem Inneren eines Spielers. Können wir, wie gesagt, gleich noch ein bisschen erörtern. Aber von daher ist es natürlich jetzt bei dem, was er schon geleistet hat, sehr ungewöhnlich, absolut. Ist es völlig dramatisch überraschend, dann vielleicht auch gar nicht so sehr. Wenn du in dem Moment auch vielleicht vom Kopf nicht 100% da bist, ist einfach nicht so deine Tage sind, dann kann ich das schon verstehen. Also man sieht das ja immer wieder im Sport. Ich habe jetzt vor kurzem Tennis gemacht und da spielt auf einmal irgendein Qualifikant Halbfinale beim Grand Slam Turnier und du denkst dir, wo kommt der daher? Der hat 9-mal vorher in der Qualifikation verloren, sich nie für so ein Turnier qualifiziert und dann schafft er das einmal und spielt direkt Halbfinale, was ja völlig skurril ist, weil du eine ganz andere Leistung abrufen musst. Will nur sagen, auch wenn das jetzt natürlich nicht direkt reinpasst in die Sportart, aber so Schwankungen hat halt jeder, ja, und so erkläre ich es mir einfach nur, dass es dann in dem Moment einfach von der Birne nicht gepasst hat. Also das ist meine einzige Erklärung, würde ich sagen. Ja, aber du hast schon gesagt, Lutz, normal hat er das ja eigentlich nicht so, diese
genau, Schwankungen zumindest nicht bei diesen wichtigen Momenten, ne? Das war das Ungewöhnliche, ja, fand ich auch.
Vor allem, wenn du dann ja eigentlich jeden Tag aufs Neue die Chance hast, ne, an den 4 Tagen, das muss man ja auch sagen. Also, dass es dann gleich doppelt nicht passt bei ihm in der Birne, finde ich auch sehr überraschend. Ich hatte echt so ein bisschen, dass ich mir dachte, war da irgendwie nur 90% Wille dabei anstatt 100? Aber ich meine, es passt dann auch nicht, weil warum macht das dann überhaupt, ne?
Also, es ist ja auch, also wir wissen ja nicht, was passiert ist. Kann ja auch sein, dass er morgens hingefallen ist am ersten Tag, dass irgendwas im privaten Bereich, man weiß es ja nicht, ne? Also es können ja 1000 Dinge passiert sein. Insofern können wir alle nur rätseln. Er wird sicherlich zu gegebener Zeit etwas dazu sagen, idealerweise hier.
Über Instagram, ne? Schön. Mit Post Nummer 634 wird das erklären.
Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Irgendwann möchten wir Nico auch mal hier bei uns zu Gast haben. Es wäre sehr, sehr schön auf jeden Fall. Gut, also für Nico hat es nicht gereicht, aber 4 deutsche Spieler haben sich die Tourcard gesichert. Damit sind jetzt insgesamt 7 in diesem Jahr auf der Tour dabei. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein positives Zeichen in Sachen Darts in Deutschland. Und da kann man drauf aufbauen, oder?
Absolut. Also wir sind jetzt Nation Nummer 3 nach den Engländern und den Niederländern. 7 Deutsche auf der Tour. Und ich finde auch, dass die Ausgangsposition da doch recht charmant ist. Also ich traue da auch dem einen oder anderen durchaus was zu. Das ist jetzt die große Frage, ne? Inwiefern, wann und ob sich diese neue Breite auch in der Spitze dann niederschlägt. Und ich finde es hochspannend, jetzt schon am Wochenende beim ersten Players Championship Turnier oder bei den ersten 4, jeden Einzelnen da mal unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, was geht. Also Florian Hempel, der einen Tagessieg geholt hat, ja, holt ja seinen ersten Sieg auf der Tour gleich. Ich glaube, sowas ist auch sehr wichtig, um da nicht komplett verhauen zu werden und einfach selbstbewusst zu bleiben und diesen Schwung aus der Q-School mitzunehmen. Michael Unterbuchner hat mehrfach gezeigt in der Vergangenheit bei der BDO oder auch beim Grand Slam, was er kann. Das ist vielleicht nicht jemand, der so über die Strecke kommt, aber der ab und zu immer mal wieder so ein Highlight setzen kann. Über Martin werden wir sicherlich heute noch ein bisschen ausführlicher reden. Und dann haben wir noch Robert Marjanovic, ja, wo ich ehrlich gesagt nicht so viel erwarte. Ich schätze ihn total als Typen und als Experten, aber wir hatten ihn ja auch hier zu Gast bei uns im Podcast schon und der ist einfach im Leben schon ein bisschen weiter und hat nicht nur Darts. Oder wie seht ihr das? Also ich erwarte nicht viel von ihm. Da passt es auch dazu, dass er jetzt bei den ersten Players Championship Turnieren schon nicht dabei sein wird.
Ja, sehe ich ähnlich wie du, glaube ich. Also erstmal Shoutout natürlich an Robert. Jeder, der schon mal Gast war, bekommt natürlich auch einen Shoutout, vor allem, wenn er die Tourcard holt. Das ist ja klar, aber ich sehe das sehr ähnlich. Das war sicherlich schon seit ein paar Jahren nicht so sein Ziel, da jetzt 100% diese Tour anzugehen. Es wird jetzt sehr ähnlich sein. Aber er hat eine Option sich offen gehalten. Und wenn man es halt sportlich packt, so wie er, dann hat man es ja auch verdient. Also das gehört ja dann auch dazu, wenn ein anderer es in dem Moment nicht packt, auch wenn du dann vielleicht eben die Karte gar nicht so ausnützen möchtest, wie er es vermutlich dann jetzt auch tun wird. Du hast es angedeutet. Ja. Aber klar.
Er muss sich nicht rechtfertigen.
Nee, genau. Ja, das wollte ich sagen.
Alles gut.
Played by the rules, ne? Also es ist, wie es ist. Das ist ja auch die Frage, was diese Q-School so insgesamt, das finde ich auch mal spannend, so was das für ein Riesenthema ist und Stage 1s, 1A und 1B, also wenn du dir da nur die Ergebnisse durchliest, das kann auch wieder übrigens keiner raffen, außer jemand, der sich da echt mit der Materie intensiv beschäftigt. Das finde ich immer so.
Außer Lutz Wöckener, meinst
ja,
aus, du?
Ja, also aus der klassischen Nerds. Nein, aber das finde ich immer so ein bisschen schade, weil das auch so, klar, es ist nur eine Qualifikation, aber es verhindert so ein bisschen, dass auch sowas an Wichtigkeit bekommt, so in der Außendarstellung, ist so meine Wahrnehmung. Ne? Also wer weiß jetzt überhaupt, wer sich da qualifiziert hat, das weiß so ein paar Prozent in Darts Deutschland wissen das und das ist auch gut so, aber es ist natürlich ganz weit weg von einer interessanten Meldung. Deshalb finde ich gut, dass du auch, Lutz, ja dazu geschrieben hast in Welt. Über ein sehr spezielles Thema, auf das wir ja gleich noch kommen. Aber zu viel möchte ich noch nicht verraten.
Ist ja, es war auch so ein bisschen Test für mich oder für uns. WM, die Zahlen kennen wir aus den letzten Jahren. Das funktioniert wunderbar, Darts-WM. Einfach mal zu gucken, was geht da. Und ich dachte, mit so einem Van Barneveld in der Zeile oder einem Martin Schindler oder einem Nico Kurz, was auch immer passiert, in der Zeile, kann man das mal testen. Und das waren so pro Artikel, pro Tag ja, so 5.000 Leute lesen das. Vielleicht mal, um so einen Einblick einfach zu geben. Und ich sag mal, so ein durchschnittlicher Artikel bei der Darts-WM, der wird bei Welt.de, sind da ja eigentlich immer so 20.000 drauf. Mhm. Ne? Nur damit man mal so die Range sieht. Natürlich gibt's da noch Ausreißer nach oben, aber so ein Durchschnittsartikel, sage ich mal. Und das ist ja das, was immer noch so ein bisschen fehlt. Ne? Diese Darts-Begeisterung, die zur WM da ist, dann mal so ein bisschen rüber zu retten. Und wir werden das jetzt, wir werden beharrlich bleiben und auch über die UK Open da berichten. Mal schauen, was da geht. Und jetzt mit 7 Deutschen ist die Chance natürlich höher. Haben wir 7 Pferdchen im Rennen, dass mal 1, 2 ein bisschen weiterlaufen.
Ja, die Aufmerksamkeit war ja wahrscheinlich extrem hoch, ne? Auf der Q-School, allein durch Barney, wenn du auf einmal dann Weltmeister spielen hast, das passiert ja auch nicht jedes Jahr. Von daher glaube ich schon, dass das insgesamt natürlich schon eine Aufmerksamkeit dann doch irgendwo hatte, aber irgendwie noch zu wenig.
Ja. Was sagt ihr denn zu Barney? Weil ich war im Vorhinein schon eher skeptisch, bin ich ganz ehrlich, ob er das schafft, einfach weil da so ein Druck auf dem Kessel war mit dieser Riesenankündigung hier, ich bin zurück, großes Comeback. Da habe ich gedacht, eieieiei. Ob er das vom Kopf her durchsteht. Und ich meine, Sesch hat es eben schon so ein bisschen angedeutet, die Q-School ist richtige Arbeit an der Basis. Das ist, da muss man wirklich Konstanz zeigen und das ist, kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr kräftezehrend, diese 4 Tage. Und das hat man bei Barney auch gesehen. Ne? Also es war jetzt kein Selbstläufer. Habt ihr es erwartet, dass er sich die Tourcard holt oder wart ihr eher überrascht?
Ich hätte schon gedacht, also habe ich auch so getippt, dass er sich am Ende eine Tourcard holt. Aber genau wie ihr schon gesagt habt, das kann man da natürlich nie wissen. Und Barney war ja sogar einer von denen, die noch in die Vorqualifikation mussten. Also für den waren es ja am Ende sogar 7 Tage. Er hat mich aber ziemlich schnell überzeugt, weil ich seine Matches auch verfolgt habe, seine Averages gesehen habe. Er hat konstant gut gecheckt. Klar, immer Ausreißer nach oben und unten drin, aber so über alle 7 Tage fand ich ihn schon überzeugend. Auch die seine Averages, das war schon sehr konstant. Also wenn man dann weiß, diese besondere Drucksituation noch, was vielleicht auch dann ein paar Prozent noch kosten kann, ich glaube, er ist bereit. Also ich glaube, wir können echt was von ihm erwarten und er ist in besserer Form, als er das in seinem letzten Jahr auf der Profitour war. Das denke ich schon. Also wer durch diese Knochenmühle so konstant, auch wenn er sich keinen Tagessieg geholt hat, aber so konstant durchgespielt hat und durchgesetzt hat, der ist bereit auf jeden Fall. Und dann noch mit seiner Erfahrung und da wird so viel von ihm abgefallen sein jetzt nochmal. Ich bin sehr gespannt auf jetzt die ersten Turniere, UK Open dann auch am 1. März-Wochenende. Das verspricht Spannung.
Ja, also dass er das schafft, habe ich jetzt auch erwartet. Ich habe natürlich schon gedacht, es ist für ihn sicherlich mehr eine mentale Frage als eine spielerische Frage. Weißt du, er hat auch gepostet und seine Barney-Moves da irgendwie auf Instagram rauf und runter gezeigt, wo ich auch so dachte, mach dir doch selber da nicht zu viel Power und Pressure irgendwie, aber er hat es dann doch geschafft, da war, Lutz, du hast gesagt, auch viel Qualität in einigen Spielen dabei. Barney jetzt auch nicht immer der Spieler gewesen, der da den dramatisch hohen Average gespielt hat in den letzten Jahren, sage ich mal. Aber von der Qualität war mir das irgendwie klar. Ich hätte mich sehr gewundert, wenn es nicht passiert. Dann glaube ich eher vor dem Hintergrund, dass das super schwer ist, da hinzukommen und zu wissen, jeder guckt auf dich. Also du guckst vielleicht immer in so einem Event auf die Konkurrenz, das kannst du vielleicht später auch nochmal Martin erzählen, aber wenn der da steht, ist das natürlich eine ganz andere Note. Und das muss man ja auch aus seiner Sicht mal sehen, wie kommst du damit klar? Und das hat er, glaube ich, soweit ich das jetzt auch von den Ergebnissen nur wahrnehmen konnte, weil gesehen habe ich es ja auch nicht, hat er sicherlich dann ganz okay gemacht. Aber da können wir später vielleicht auch nochmal Martin zu fragen, der hat ja schließlich auch gegen ihn gebattelt.
Ja. Damit hast du nämlich auch unseren Gast, einen von unseren beiden heutigen Gästen schon verraten, Sesh, nämlich Martin. Martin wird uns heute zugeschaltet sein. Deswegen auch nicht wundern, warum wir jetzt jeden hier ungefähr einmal durchgegangen sind, außer Martin, obwohl er eigentlich herausragend gespielt hat und man an ihm bei dieser Q-School nicht vorbeikommt. Aber mit ihm werden wir halt eben gleich noch persönlich sprechen. Vorher aber haben wir noch einen weiteren Gast. Lutz, vielleicht erklärst du, wie das Ganze zustande gekommen ist. Denn der gute Mann heißt Olaf Thies, war auch mit dabei bei der Q-School. Und er hat jetzt den Spitznamen The Unknown German. Und da kommst du jetzt ins Spiel.
Ja, wir hatten ja gerade schon mal kurz drüber geredet. Sascha hat es gesagt. Wir haben auch über die Q-School berichtet bei Welt.de und ich habe jeden Tag was geschrieben. Natürlich viel über Martin, viel über Barney, aber habe dann auch mal so ein bisschen, um den Lesern auch zu vermitteln, was das für eine Veranstaltung ist und was das, dass es halt ein offenes Feld ist und dass jeder, wenn er denn die Startgebühr bezahlt, dort jeder mitmachen kann, einfach mal gezeigt, dass es da auch Leute gibt, die einen anderen Average spielen. Und ein Average am anderen Ende der Nahrungskette hat eben Olaf gespielt und ich habe ihn erwähnt in dem Text und ich habe mir das Zitat nochmal rausgesucht. Einen ebenfalls bemerkenswerten Wurfdurchschnitt erzielte ein unbekannter Deutscher und ich kriegte einen Tag danach, kriegte ich eine Mail, das kommt durchaus mal vor, meistens ist es sehr negativ, gibt es immer aufs Maul, aber in dem Fall bedankte sich jemand und ich hatte beim Schreiben schon, hatte ich ein bisschen Angst habe befürchtet, so dass derjenige denken könnte, ich mache mich über ihn lustig, was ich aber wirklich überhaupt nicht wollte. Und dann bekam ich eine Mail, ja, sinngemäß so, vielen Dank, mein Name in einem Absatz mit Nico Kurz und Raymond von Barneveld, das ist Weltklasse, das Ding habe ich mir ausgedruckt. Und dann haben wir telefoniert und dann dachte ich, Mensch, also wir sind 26 Darts, wir sind die für die Kleinen eben auch da, für die 26er. Warum nicht mal Olaf fragen, ob er nicht Bock hätte, bei uns dabei zu sein? Und jetzt ist er hier. Olaf, grüß dich. Du musst deinen Ton noch anmachen. Pass auf, dann erzähle ich noch
ein bisschen.
Also Olaf war in der Vorqualifikation dabei, hat an allen drei Tagen der Vorqualifikation gespielt, hat jeden Tag 0-6 verloren und hatte ein Average am ersten Tag von 40,23. Am zweiten Tag von 47,24 und am dritten Tag von 44,62. Und ich habe es ausgerechnet, er war damit vom Average der schwächste aller Spieler in Niedernhausen und in Milton Keynes, die bei der Q-School dabei waren. Und meine große Frage ist, hast du deinen Ton jetzt an?
Hallo Jana, hallo Sascha, hallo Lutz. Ich hoffe, es geht euch gut und wir haben einen tollen Abend.
Ja, erstmal müssen wir dich ja nochmal vorstellen. Ne? Also wir hatten gerade schon gesagt, wir sind auch mal am anderen Ende der Nahrungskette der Q-School unterwegs. Und du hast die Vorqualifikation gespielt. Du hast 0-6 verloren, dreimal. Und die große Frage, die ich mir gestellt hatte, hattest du einen Leck da? Also ich hatte gesehen, du hast einmal 25 Rest gehabt.
Ich hatte einmal sogar 20 Rest, ja. Ich habe es dann aber leider nicht geschafft, die 40 Rest, so die Doppel 20 zu spielen. Das war mir vergönnt, aber ich hatte eine Menge Spaß.
Das lag aber nur daran, dass dein Lieblingsdoppel eigentlich ein anderes ist und du total verwirrt warst, auf Tops zu gehen, oder?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie ein 20er oder ein Triple 20er Spieler, war ich nie. Ich habe früher immer Triple 19 gespielt, was eigentlich mit, oder ich sag mal, Triple 19 kam eigentlich fast mit Ansage. Ja, Triple 19, Doppel 16, Doppel 18, das waren eigentlich so meine Zahlen, aber haben ja viele andere Dartspieler auch, ja. Tops ist nicht unbedingt so mein Ding, ja. Madhouse ging ab und zu mal, wie das so ist. Aber ich muss auch ganz ehrlicherweise sagen, ich habe 12 Jahre lang kein Dart mehr gespielt und habe noch nie Steel Dart gespielt, habe am 10.01. meine erste Steel-Dart-Scheibe bekommen, also 10.01.2021, ja, meine erste Steel-Dart-Scheibe bekommen und habe da angefangen zu trainieren für die Q-School. Das darf man eigentlich keinem erzählen, nein, aber es ist wirklich so, ja. Ich habe früher in Wiesbaden E-Dart-Liga gespielt, eigentlich auch ganz gut, bin ich der Meinung, ja. Ich habe 1991 angefangen mit Dartspielen in der Kneipe in Paderborn damals, so just for fun. Kam dann.
Anfängt, da war ich nicht mehr geboren.
Okay. wie gesagt, just for fun. Als man dann die Triple 20 mal getroffen hat, war man total happy, glücklich, ja, wie das so ist. Und als ich dann wieder zurück in Hessen war, haben Freunde von mir mich angesprochen und haben gesagt, hier, wir haben eine Dartmannschaft und wir brauchen einen Ersatzmann. Hast du nicht Lust? Ja. Und dann habe ich erst gesagt, oh, ich weiß nicht, Dart spielen und so. Aber gut, ich habe mich breitschlagen lassen. Es kam dann auch zu einem Einsatz. Und wir sind nach Wiesbaden, ich meine ganz in Klabautermann gefahren oder so, hieß die Kneipe. Auf jeden Fall. An dem Abend war ich der Einzige, der seine Spiele gewonnen hatte aus der Gruppe. Alle anderen haben verloren. Und da war ich natürlich angefixt, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das war 2006.
Da kamst du dann. Okay, und wenn du dann jetzt eine lange Zeit dann nicht gespielt hast, wie kommst du dann zu Q-School? Weil ich habe ja vorhin schon auf die Fresse gekriegt von Sascha, weil ich wieder nicht bei der Q-School war. Und das es ist ja mehr so ein Wunsch, so ein Traum von mir. Aber ich weiß natürlich, dass ich viel zu schlecht bin. Aber ich fände das schon ganz geil, da mal teilzunehmen. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele gibt, die mit dem Gedanken spielen und am Ende es nicht machen, aufgrund des Startgelds, was ja umgerechnet so ungefähr 510, 520 Euro sind. Ne?
Je nach Wechselkurs, ja.
Genau, je nach Wechselkurs. Euro. Also das muss man sich ja schon überlegen. Und aber auch, was die viel größere Hürde, glaube ich, ist, dass man Angst hat, sich da einfach zu blamieren, weil man denkt, ja, ich kann da nicht mithalten und dann kriege ich da auf den Arsch und dann lachen alle über mich und so. Du bist aber dahin gefahren und erzähl doch mal, wie das dazu kam überhaupt?
Ja, also der Punkt ist erstmal der, wie gehst du an die Sache ran, ja. Aber gut, dazu später. Also Punkt war eigentlich, dass wir damals im Kuhstall in Wörsdorf, also Kuhstall und Kuhschool, also du merkst schon, das ist nicht weit.
Ah. Es ist nicht weit vom Kuhstall bis in die Kuhschool, ja, sehr gut.
Ganz genau. Nein, also der Punkt war damals eigentlich der, wir waren so Dart-fanatisch, ja, und wir haben uns natürlich immer nach einem Phil Taylor oder nach einem Barnefeld gesehnt, ja. Und Barnefeld hat ja dann 2007 auch die Weltmeisterschaft gewonnen, soviel ich weiß. Und das war eigentlich so damals so der ausschlaggebende Punkt im Kuhstall, dass wir gesagt haben, ey, wir müssen zur PDC, ja. Aber wie kommst du zur PDC? 2008 gab es noch keine Q-School, die gab es erst 2011, ja. Aber das war halt immer so mein Favorit, mein Idol, der Barnefeld, ja. Ey, Barnefeld, super, so. Und wie gesagt, hier jetzt 12 Jahre kein Dart mehr gespielt, jetzt natürlich wieder an Weihnachten die Weltmeisterschaft geguckt, ja. Es hat mich wieder mal total beflügelt, ja. Und aber wie hinkommen? Okay, ich also gegoogelt, habe dann mitgekriegt, ey, Q-School dieses Jahr Niedernhausen von mir 15 Kilometer entfernt. Ich denke, ey, geil, fährst jeden Abend heim, ja. Super, aber wie geht's jetzt weiter? Okay. Ich mich also schlau gemacht, gesehen, okay, 450 Pfund, sage ich, ja, schauen wir mal. Hab dann mit meiner besten Freundin telefoniert und hab ihr die Geschichte erzählt. Und dann sagt die zu mir, ja, melde ich doch an. Ja. Sage ich, alles klar. Ich war mir aber noch unsicher und hab dann auch noch gewartet. Und am letzten Tag, als wie sagt man, die Deadline von der Einschreibung, da habe ich dann mitgekriegt, dass der Barnefeld kommt. Und dann denke ich, ey, Barnefeld in Niedernhausen, da musst du hin. Ganz einfach, da musst du hin. So, also ich habe das perfekt gemacht mit der Anmeldung. Natürlich auch irgendwo total blauäugig. Ja. Ich wusste ja nicht, was mich in Niedernhausen erwartet. Klar, du machst dir Gedanken, ey, ein Average von unter aller Sau. Ja. Aber was eigentlich für mich gezählt hat, war der Spaß und Du siehst den Bahnfeld, ja, alles
Hast
klar.
Hast du ihn denn gesehen? Hast du ihn
ja,
denn gesehen?
Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe den Bahnfeld gesehen und ich habe auch mit ihm Dart gespielt, zumindest am Practice Board. Wir haben uns auf dem Weg zur Toilette, wie sagt man dann, zum Toilettengang hin, haben wir uns abgeklatscht.
Also, hoffentlich die Hände gewaschen.
Also. Ja, natürlich. Aber der Typ ist halt total cool, ja, finde ich klasse. Also ich meine, sämtliche Dartspieler, und das, was ich vorhin mit Blauäugigkeit eigentlich meinte, war, ich wusste ja nicht, was mich an Dartspielern da erwartet. Ja? Also ich habe mir ja bis dahin mit der deutschen Dart-Szene, habe ich mich ja eigentlich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Gut, du kennst einen Martin Schindler, du kennst einen Nico Kurz, du kennst auch einen Clemens Gabriel. Ja? Mhm. Aber das, was in Niedernhausen aufgelaufen ist, oder zumindest in meiner Gruppe, ich hatte ja auch noch Glück, dass der Bahnefeld in meiner Gruppe war, das wusste ich ja vorher auch nicht. Das war ja, ja. Risiko 50-50, dass der da zu mir kommt. Oh, jetzt habe ich gerade was verloren. Egal. Scheiße, ihr müsst schneiden.
Nee, das schneiden wir nicht. Nee. Das überbrücken wir. Ich kann noch mal also, vielleicht ganz kurz dazu sagen, dass du wirklich derjenige bist, der am Ende den schwächsten Average gespielt hat. Dass du, ich glaube, 51 Jahre alt bist. Ist das richtig?
Ja, ganz genau. Ich bin
51 noch mal,
Jahre alt.
Bin um nochmal ein bisschen Meinung, Hintergrund zu liefern.
Ja, genau. Ich bin 51 Jahre alt, bin eigentlich ein ziemlich lockerer Typ. Hab vor nichts Angst, ja. Habe auch kein Problem damit, mich irgendwo mal zum Clown zu machen. Ja? Natürlich stehst du dann am ersten Tag da an Bord und denkst, ey, hoffentlich sieht dich keiner. Ja? Und hoffentlich kommt keiner und sagt, ey, sag mal, was willst du denn mit einem 40er Average hier? Ja? Mhm. Aber genau das ist ja das Coole. Die Leute da, die haben mich aufgenommen, wie als wenn ich dazugehöre. Ja? Ich habe da, wir sind da sonntags angereist, oder ich bin sonntags angereist, wie viele andere auch, und habe an diesem Sonntagabend oder Nachmittag schon direkt einen Jungen aus Stuttgart kennengelernt, den Alexander Kastner.
Du warst auch alleine da, ne?
Ich war
alleine. Nicht mit dem Kumpel oder so? Mhm,
okay. Nee, ich bin ganz alleine da gewesen und wie gesagt, ich kannte auch niemanden, habe diesen Alexander Kastner dann kennengelernt und der hat mich dann so ein bisschen eingewiesen und gezeigt und überhaupt. Und da sagt er, hier, guck, Practice Boards, da stellst du dich einfach dazu und dann spielst du mit dem mit, ja. Und ich denke so, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein, ja. Aber es ist wirklich so. Der hat mich dann irgendwann da weggeholt und sagt, komm, wir gehen mal vor zu den Jungs, ja. Und ja, dann saßen wir auf einmal da an einem Tisch. Ich meine, gut, in dementsprechendem Abstand, weil Corona und so, ja. Aber ja, dann erzählst du, machst und tust und kriegst halt mit, wer das ist und wer jenes ist, etc. Ja, auf einmal waren die alle weg. Ich saß da an einem Tisch mit einem relativ gut gebauten Typen, ja. Und dann sage ich so zu dem, ja, und wer bist du? Ja, ich bin der Kai. Sage ich, und bist du hier eine Nummer? Ja, ich habe letztes Jahr Superliga gespielt.
Und da hat schon Kai Gotthard,
ganz genau. Yes. Kai Gotthard.
Sehr cooler Typ auch, ja.
Ganz genau. Ich habe so ein cooles Gespräch mit dem Typ geführt, ja, dass ich gesagt habe, ey Kai, weißt du bist schon eine ganz schön coole Socke, ja. Und so waren die eigentlich alle, ja, egal. Ich war dann mit Alexander, der sagte dann mittags irgendwie zu mir, hier heute Abend gehen wir mit den Jungs hoch aufs Zimmer, ja. Ja, und dann stehst du da mit einem Marco Pulz, mit einem Rötsch, mit einem, wie hieß er noch, Marco. Obst, genau.
Ja.
Also, das stellst du dir vor, du kommst da rein, willst du was trinken, willst du was essen, brauchst du was, guck mal, hier ist ein Bier, hier ist dies, hier ist jenes, ja. Also, das ist wie vom anderen Stern. Also
du hast einen sehr guten Einblick in diese Szene auch bekommen. Und ja. was ich wichtig finde aus deinen Erzählungen, es gibt ja schon in den sozialen Netzwerken oder dann auch in dem einen oder anderen Forum, sag ich mal, bei Leuten wie dir, die dann ein Average mit einer 4 vorne spielen oder mit einer 5 vorne spielen, was wollen die da? Und die sollen, das macht doch alles keinen Sinn und das bringt überhaupt nichts. Man soll da nur antreten, wenn man auch gewinnen kann und so. Aber offenbar herrscht ja auf der Veranstaltung selber dann ein ganz anderer Geist.
Also ich muss sagen, ich habe mich nicht gefühlt wie einer, der ein 40er Average spielt, ja, sondern ich fühlte mich insgesamt akzeptiert und respektiert. Ja, du kannst mit jedem sprechen, ja, egal mit wem du an Bord stehst. Du kannst jeden ansprechen. Hier, wer bist du? Wo kommst du her? Was spielst du für Darts? Wie lange spielst du schon? Wo spielst du? Etc. etc. Also was ich da Geschichten mitgekriegt habe. Also natürlich ist es klar, wenn du als Newcomer oder als einer, der eigentlich nichts drauf hat, ja, zu deinem ersten Spiel gehst und wenn ich vorneweg gewusst hätte, wer der Marco Puls ist, ja, dann hätte ich direkt gesagt, hier, Marco, alles gut, lass dir die Punkte gut schreiben, ich gehe wieder, ja. Weil das sind ja Leute, die haben Deutsche Meisterschaft gespielt. Die haben, die waren deutscher Meister 2011, 2012. Ja, die haben in E-Dart waren die im Team Europameister. Ja, die haben schon einen neuen Darter geworfen. Ja, etc. etc. Und da gibt's viele, viele andere, die ähnlich gut spielen, ja.
Aber das Geile ist, dass dir das nicht klar war, weil ich meine, was erwartest du? Das ist die Q-School. Da sind ja nun mal alle, da sind die besten Spieler, die keine Tourkarte haben. Also das, ja, wo ja. sollen die sonst sein, wenn nicht da, ne? Also das ist schon klar.
Deswegen sage ich ja, von daher war ich eigentlich sehr blauäugig, ja. ja aber ja, unterm Strich fand ich das auch im Endeffekt ziemlich geil, weil du kommst dahin, hast eigentlich von den Leuten keine Ahnung und dann lernst du die kennen, ja. Mhm. Und dann kriegst du mit, und ich meine, fast jeder, der irgendwie da mitgespielt hat, war irgendwie schon mal deutscher Meister oder war auf einer deutschen Meisterschaft, ja. Oder hat bei einer Europameisterschaft mitgespielt oder was weiß ich, bei irgendeinem German Masters etc., ja. Schieß mich tot, ja.
Hört man das richtig und raus bei dir, dass sich das sehr motiviert hat?
Das hat mich super motiviert, ja. ja. Ich fand das Feeling total klasse, ja. Ich habe auch dann mit den Leuten mitgefiebert, ja. Also es hat mich...
Es du hat warst mich ja früh fertig immer, ne?
ja, ich war immer früh fertig. Ich hatte dann praktisch... Und ich hatte auch immer gleich das erste Spiel. Das ist ja noch das Allerbeste. Ja.
Also, echt?
Ja, ich hatte auch nicht das Glück wie der Michael Bruder zum Beispiel, ja, der irgendwie in 45er Average gespielt hat, dass man mal ein Freilos kriegt und dann direkt bei den Top 64 anfängt. Nee, ich musste immer bei den Top 128 anfangen. Ja.
Das aber
war
top.
War schon eine genau. Nummer, ja. Wobei, ich habe mich ja am zweiten Tag, habe ich mich ja erst echt gesteigert. Also da habe ich ja ein
Average 47.
Ganz genau, 47 gespielt. Und habe mich dann am dritten Tag auch richtig darüber gefreut, dass ich von diesen 109 Teilnehmern die Position 105 eingenommen habe, ja. Also das war für mich echt ein Highlight, ja. Mhm. Wobei, wie gesagt, der Michael Bruder dann mittags irgendwie zu mir kam und sagt, Olaf, die schreiben von dir in der Zeitung. Sag ich, ja, komm, lass mich in Ruhe. Das kann doch gar nicht sein. Einer, der einen 40er Average hat, von dem wird in der Zeitung geschrieben.
Ich sag also, an Lutz Wöckener kommt keiner vorbei, Olaf. So viel musst du wissen.
Ja,
ich fand's. Aber ja, Olaf, jetzt habe ich noch eine Frage an dich, weil wir haben ja eben so ein bisschen gerätselt und du bist jetzt eigentlich für uns quasi unser Maulwurf. Der kann uns hier vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Was war denn los bei Nico Kurz? Hast du den auch getroffen? Sind wir dem irgendwie ein bisschen die Nerven flattern gegangen oder warum hat er da sein Spiel nicht auf die Bühne bekommen?
Also Nico Kurz, mit dem habe ich sogar ein Bier getrunken.
Den sehr gut
ich auch
schon
kennengelernt, den Nico Kurz. Ja, ja, woran hat es bei ihm gehapert? Gute Frage. Ich glaube... Nervenflattern. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Wobei ich mich auch teilweise, also was mir aufgefallen ist, in der ganzen Q-School, es wurden so gut wie keine High-Finish gespielt. Es war ganz, ganz selten, dass jemand ein High-Finish gespielt hat.
Aber redest du jetzt von der Vorqualifikation oder von der Final Stage dann?
Von der Pre-School.
Ja, okay. Ja? Okay, ja.
Da wurden ganz wenige also das zumindest, was ich mitgekriegt habe. Also da waren teilweise Dinge dabei, da stehen die Leute auf, weiß nicht, auf 86, wo du denkst, ey, jetzt mach das Ding zu, ja, und dann werfen die irgendwie so, dass sie dann auf Doppel 20 stehen.
Sagt der Mann mit dem 40er Average.
Genau. Ganz genau. Also das kann ich, klar, ich meine, wenn ich wenn ich zurückliege, ja, wenn ich zurückliege und stehe auf, was weiß ich, 126 und der vorne spielt, auf eine 86 steht, ja, und ich bin dann am Zug mit meiner 126, dann muss ich die eigentlich ausmachen. Dann kann ich dem nicht noch Zeit lassen, dass er seine 86 runterspielt. Das geht nicht. Mhm. Ja. Und das habe ich wie oft beobachtet. Dann haben die Leute also eine 86 da stehen und dann spielen die sich auf eine 40, also auf eine Doppel-20. Ja. Oder weiß ich nicht, dann kommt noch irgendwas anderes dazwischen, dass sie dann auf 60 stehen und dann denkst du, okay, jetzt machen sie aber zu. Nee, dann spielen sie sich auf Doppel-10 oder sowas. Ja. Mhm.
Olaf, wäre jetzt auch so meine Gefahr oder meine Angst, wenn ich da jetzt mitspielen würde. Würde ich jetzt auch so denken, oh Scheiße, na klar, kann ich da auch mal einen ganz passablen Average vielleicht mal spielen über ein paar Legs, keine Frage, das kriegen ja viele Menschen hin. Aber dann denke ich mir, Scheiße, ich bin so langsam und die Wege und überhaupt, jetzt, da muss der auf mich warten und das gibt's doch nicht, das ist der Tourismus.
Wirf einfach.
Einfach drauf und Zufall, vielleicht steht
die gucken was, schon.
Am Schluss steht was Passendes und du hast einfach nur Masse gehabt. Das wäre das Einzige so. Aber
man darf sich natürlich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das ist mal Punkt 1. Ja? Also ich habe auch da gestanden. Ich bin ja auch einer, der zielt. Ich werfe ja nicht aus dem Gefühl, ich ziele ja. Ja, so. Und Moment,
die Aussage, was heißt ja das denn? Also
gibt es Leute,
die nicht zielen bei der Q-School oder was? Also
es gibt, ob das jetzt bei der Q-School so ist, weiß ich nicht, aber es gibt ja viele Dartspieler, die zielen nicht, die werfen aus dem Gefühl. Die wissen, wo ihr Triple 20 ist und da werfen die hin.
Ach, das meinst du, okay.
Mhm. Ja, und da wird vorher nicht viel gezielt. Also ich bin jemand, ich stelle mich dahin, ziele auf den Punkt, den ich haben will und dann werfe ich. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich treffe oder ich treffe nicht. Ja. Also ich will eigentlich damit nur sagen, ich bin ein Spieler, der zielt. Ja.
Mhm. Ja.
Und das sind dann halt so die Geschichten. Du darfst dich aus deinem Spiel nicht rausbringen lassen. Und egal, ja, wie schnell der andere wirft, also ich meine hier Marco Puls, das war das allerbeste Beispiel, erstes Spiel. Ja, also wie gesagt, wenn ich mich da aus der, gut, da habe ich ja eh nichts getroffen. Ich hab mein Spiel halt gespielt. Ja, ich habe mich da nicht von beeinflussen lassen.
Ich habe noch eine Frage, Olaf, weil ich glaube schon, dass das nicht so einfach ist, da wenig Puls zu haben. Ja. Oh. Hast du dir denn final dein Autogramm von Barney geholt?
Nein, ich habe mir kein Autogramm geholt. Ich habe mir ein Foto geholt. Ich habe mir auch ein Foto mit dem Nico Kurz geholt.
Ja, das sind ja die Autogramme des 21., 22. Jahrhunderts. Das ist ja klar. Von daher ist es
auch, ich hätte ja gerne noch ein Autogramm beziehungsweise ein Foto mit Martin Schindler gehabt. Aber der war schon gesetzt. Genau, der war gesetzt und es war mir ja nicht verwehrt.
Der feine Herr.
Also, aber dafür, genau, Olaf, sind ja wir da, weil wir haben gedacht, das machen wir doch möglich und zwar noch viel besser als nur ein Foto. Du kannst gleich quasi sogar mit ihm direkt quatschen, denn auch Martin ist ja bei uns heute zu Gast und ist auch schon dabei, ist schon mit in der Runde, hört uns hier schon fleißig zu und wir haben gesagt, wir holen euch quasi mal beide mit rein und du hast die exklusive Chance hier bei 26 Darts Martin eine Frage zu stellen, was auch immer dir auf der Seele brennt.
Digitales Meet and Greet.
Ich bin total sprachlos.
Ja, wir geben dir auch noch ein bisschen Zeit für die Frage, genau.
Okay.
Sascha sagt gerade schon, grüß dich Martin, da schließe ich mich an. Also komm ruhig rein, Martin.
Guten Tag.
Hallo Martin.
Hallo Martin,
schön, dass du da bist. Guten Tag in die Runde.
Hallo. Das gibt's ja nicht. Ich habe jetzt die Ehre, mit Deutschlands bestem Dartspieler zu sprechen. Also ich meine, es ist ja echt cool. Also der Beste und der Schlechteste aus der Q-School haben jetzt hier so ein Meeting.
Das ist 26 Darts.
Das ist absolut der Hammer, das ist geil, wobei der Martin ja wirklich ganz souverän gespielt hat, hat den Q-School-Rekord geknackt mit einem 123,5er Average, wenn ich mich recht entsinnen kann.
Korrekt.
Und hat ganz cool zwei 10-Darter hintereinander gespielt und stellt sich bei dem einen auf 50. Ist ja noch okay. Aber dann, was macht er dann? Nein, er spielt nicht normal 18, Doppel 16. Nein, er spielt Bullseye. Das ist ja mal der Knaller, ist das ja mal.
Sascha und Jana, wollen wir gehen?
Und genau das meine ich. Wer nichts riskiert, der gewinnt auch nichts. Und so ist es bei einem Average von 40 ganz genauso. Wenn du nicht den Arsch in der Hose hast, da ans Board zu gehen, ja, dann kannst du auch nichts reisen. Und ich muss sagen, ich hatte so drei geile Tage, das ist der Hammer, ist das. Ja.
Man hört es auch noch aus dir raus. Ja. Aber die wichtigste Frage, ich darf die nicht vergessen, deswegen stelle ich sie jetzt sofort. Martin Schindler, bist du Zielspieler oder bist du Gefühlsspieler?
Mir lag die gleiche Frage auf der Zunge. Die musste jetzt kommen.
Ich würde sagen, dass ich beides bin. Ich weiß, was Olaf vorhin dort meinte mit Gefühl und Zielspieler. Aber ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall eine Mischung aus beidem. Ja, weil ich ziehe halt und...
War die 50 dann jetzt aus dem Bauch heraus? Oder war das so ein klassischer Fall von irgendwie kommt jetzt das Bullseye, jetzt das liegt mir jetzt, das läuft?
Ach, das war überhaupt kein klassischer Fall. Das war halt, ich habe halt gemerkt, ich spiele verdammt gut und es läuft halt einfach. Und ich fange das letzte Leck an mit 180 und hat dann 141 Rest, werf den ersten eine 20 und dann kommt mir schon der Gedankengang, spiel noch eine 20 oder ein Triple und dann stell dir einfach nur Bullseye im schlechtesten Fall, ja. Und dann gehst du einfach dafür. Wie oft passiert es schon, dass man mit zwei Zehnern so ein Spiel beendet? Und dass da dennoch halt die 123 dann auf einmal auf diesem Dart Connecting dasteht, das war schon geil. Und da konnte ich auch zu Stefan Nillis auch nur ein was soll ich machen? Ich glaube, ich habe noch niemals jemanden so gut geschlagen. Keine Ahnung, es ging halt einfach. Ne?
Also um das nochmal kurz, für vielleicht gibt es noch den einen Hörer oder die zwei Hörer oder Hörerinnen, die das noch nicht mitbekommen haben, was du in der letzten Woche verzapft hast, Martin. Deswegen würde ich gerne nochmal einen kleinen Abriss geben, was du bei der Q-School gemacht hast. Olaf hat es ja auch schon in Auszügen geschildert. Also Tag 1, du schlägst Barnefeld mit einem Average von 100,3, bist am Ende im Halbfinale. Fing also schon mal gigantisch an. Und hast eigentlich keine leichte Auslosung gehabt, ne? Also Barney gleich am ersten Tag auch bekommen. Der zweite Tag beginnt gegen Lorenzo Pronk, ein Niederländer, der am ersten Tag auch schon sehr, sehr stark gespielt hatte. Da hättest du auch gleich rausgehen können. Spielst eine 96-1, gewinnst 6-5. Spielst dann den angesprochenen Rekord mit 123,5, mit den beiden 10-Datern auch. Und verlierst dann nach dem 4-2 noch 4-6 gegen den Ginger Ninja, Matt Campbell aus Kanada. Tag 3 spielst du eine 93-8, eine 91-1, eine 97-1, dann 6-5 gegen Rastowitz und im Viertelfinale gehst du mit einer 94-0 raus, also auch stark gegen Florian Hempel, der das Ding dann gezogen hat. Und am letzten Tag machst du mit dem Einzug in die dritte Runde alles perfekt und verlierst dann trotz eines Averages von 103,3, also das Match war auch gigantisch, gegen Barney. Also an dieser Stelle nochmal jedes Highlight mitgenommen. Ich ziehe echt alle Hüte oder wir ziehen alle Hüte. Wahnsinn. Also war wirklich unglaublich und kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber vielleicht Sascha, Jana sagen da sicherlich auch noch was zu. Mich hat es riesig gefreut, dass du das gepackt hast. Wir hatten dich auch als Gast hier im Podcast und es war wirklich dramatisch, wie du die Tourcard verloren hattest und umso unglaublicher, wie du sie dir zurückgeholt hast. Also echt irre. Dankeschön, mega geil. Vielen Dank. Ja.
Super. Ganz klasse.
War das Leistung. Martin, weil wir jetzt gerade schon auch darüber gesprochen haben, gerade in diesem Spiel, was du auch eben schon geschildert hast, mit dem 123er Komma Average, war das so etwas, wo du wirklich komplett im Flow warst, weil wir letzte Folge ja auch so einen Performance-Coach dabei hatten mit Steffen Kirchner, der dieses Thema auch aufgegriffen hat und das natürlich immer so als Idealvorstellung bei jedem Sportler so im Kopf geschildert hat. War das so ein Moment, wo man einfach dachte, okay, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, aber kein schlechter Gedanke mehr im Kopf, einfach alles fliegen lassen und das war genau das Gefühl, was du dir immer wünschst, auch am Practice-Board?
Tatsächlich gar nicht so sehr. Es war schon so dieses Gefühl des Werfens da, dass einfach der Wurfarm einfach so gut funktioniert hat. Aber dennoch, mit jedem Leck, das ich gespielt habe, habe ich mir wirklich gedacht, lass den Gegner einfach nicht ins Spiel kommen. Zieh ihm einfach jedes Leck so gut wie es geht vor der Nase zu. Und Stefan Nillis ist, glaube ich, pro Leck wirklich immer stärker geworden, hat er noch besser mitgetrümmert in dem Sinne. Aber ich war halt einfach immer diesen einen Schritt voraus und ja, manchmal ist halt diese eine Runde, dieser eine Schritt, den man voraus ist, dann doch schon eine ganze Menge, was halt diese Zahlen angeht, was das halt geändert hat. Also ich war gar nicht so sehr im Tunnel, fand ich jetzt im Nachhinein, aber dennoch, sie sind halt wirklich einfach reingeflogen und manchmal ist das halt so.
Wann wusstest du denn, wie gut das laufen kann bei dir? Wann wusstest du, dass du so gut drauf bist? Schon vorher, als du angereist bist oder am ersten Tag dann oder nach dem Barney-Sieg, hat dir das immer so einen Schub gegeben? Oder wenn ich ehrlich bin, habe ich immer darauf gewartet, wann bricht's ein, in Anführungsstrichen. Also wann leistest du dir wirklich mal so einen Aussetzer? Aber du bist da irgendwie gefühlt über die kompletten 4 Tage so durchgeflogen.
Naja, wirklich zu 100% vorbereitet konnte man ja gar nicht sein. Also natürlich für sich mit dem Training und so, was man zu Hause macht, ja. Aber du hast keine Spielpraxis. Du bist es ja überhaupt nicht gewohnt. Das letzte Turnier, was ich gespielt habe, war der PDPA-Qualifier für die WM. Mhm. Dazwischen war gar nichts. Also ich bin da definitiv nicht mit so breiter Brust angereist und habe gesagt, ja, ich mache jetzt hier alles und jeden platt. Und ich glaube, genau das war wahrscheinlich auch einfach mein Vorteil, dass ich mehr oder weniger auch entspannt an die Sache rangehen konnte, weil ich habe mich auch mit meinem Manager drüber unterhalten. Er hat mir auch gesagt, Martin, ich glaube, dieses Jahr wäre es überhaupt nicht schlimm, wenn du keine Tourcard hast, weil Corona macht es uns allen nicht einfach. Gerade die Reisebestimmungen werden jetzt immer schlimmer und deswegen habe ich halt gesagt, du gibst dein Bestes und wenn es funktioniert, funktioniert es und wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Gibt noch mehrere Jahre, wo du Q-School spielen wirst und es hat einfach wirklich gut funktioniert. Ich war wach, ich war da und bin sehr zufrieden. Mhm.
Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, dass man sich nicht zu sehr unter Druck setzt, also selbst. Also man muss ruhig bleiben und man muss halt sein Ziel vor Augen haben und dann aber auch ruhig da losspielen. Also man muss sich großartig unter Druck setzen. Und ich glaube, das war bei Nico Kurz zum Beispiel, war das auch so ein Punkt. Der hat sich einfach zu sehr unter Druck gesetzt, ja. Und von daher, wenn man sowas dann mit aller Gewalt will, ja, glaube ich, das ist nicht gut. Also lieber dann befreit aufspielen, so wie das bei mir auch der Fall
war. Ja, aber Olaf, jetzt muss ich einhaken, jetzt muss ich reingrätschen. Das sind die alle Jungs, die machen das übrigens von Berufswegen. Du hast das jetzt drauf angespielt, das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Mindset. Und ach so, deshalb vielleicht auch direkt die Frage, fällt mir gerade ein noch. Ich weiß nicht, ob Lutz es vorhin schon erwähnt hat, aber ich schlafe auch ganz gerne mal ein, wenn Lutz spricht. Hat er erwähnt, was du eigentlich so nebenbei machst? Beruflich, was ist eigentlich dein Job?
Mein Job? Mein Job ist Werbetechniker. Also ich habe einen Betrieb für Werbetechnik. Ich bin eigentlich Schreiner, staatlich geprüfter Holztechniker. Ich dürfte eigentlich Holzhäuser bauen. Aber wie das manchmal so ist, kam ich wie die Mutter zum Kind zu so einem Werbetechnikbetrieb. Ja, und mache das jetzt auch schon im 25. Jahr selbstständig. Und habe da eigentlich auch ganz gute Erfolge schon erzielen können. Okay. Das ist so meine Berufung.
Sash, so wie wir, ne? Wie die Mutter zum Kind, hups, und auf einmal landet man in dieser Sportbubble.
Genau,
ne? Und
genau, das ging eigentlich, hat eigentlich irgendwie angefangen mit einem Pizzaflyer. Ja, hier kannst du mal einen Pizzaflyer machen und sagst, ja klar, kann ich. Und das war eigentlich so der Auslöser damals, ja. Ja.
Wer nichts wird, wird. Und wer immer noch nichts gelernt hat, geht zum Fernsehen. Ist der alte Spruch halt.
Ja. Genau, so ist es. Darauf wollte ich hinaus. Genau das, darauf habe ich angespielt, Sash. Ich möchte noch mal einmal kurz zurück zu dem Thema Druck, weil Martin, wir hatten ja mit dir schon mal vor ein paar Wochen gesprochen und da war ja genau das Thema, dass du sagtest, ich muss mir einfach den Druck da rausnehmen. Ich weiß, woran ich arbeiten muss. Ich weiß, woran es liegt, dass es gerade nicht so gut läuft. Und da hatten wir gesagt, so der Worst Case, der eintreffen kann, ist, du verlierst deine Tourcard. Das ist jetzt halt wirklich eingetroffen. Du gehst da hin und rasierst da einfach komplett. War es jetzt im Nachhinein, glaubst du, vielleicht sogar gut, dass es so weit gekommen ist, dass dieser Worst Case quasi eingetroffen ist, weil du jetzt sagst, ich kann davon irgendwie nochmal so einen Boost mitnehmen, dass ich vielleicht jetzt sogar besser bin als je zuvor?
Ja, definitiv. Es ist ja auch so eine mentale Sache, dass man manchmal halt einfach das Fass überlaufen lassen muss und das nicht immer nur zum Positiven, sondern halt auch zum Negativen. Manchmal, wenn du halt ja in dem Sinne auf dem Grund bist, kannst du halt nicht noch tiefer fallen. Wenn du unten angekommen bist, bist du unten angekommen. Gut, jetzt nur weil man keine Tourcard hat, heißt es natürlich noch lange nicht, dass man unten angekommen ist. Also da geht es natürlich auch Menschen wesentlich schlechter und alles, um Gottes Willen. Aber aus wirklich staatlicher, sportlicher Sicht ist es schon, wenn du damit dein Geld verdienen willst, schon etwas, was nicht passieren darf. Du darfst die Tourcard nicht verlieren. Du musst halt diese täglich Brotturniere, wie ich sie immer nenne, spielen. Und es hat mich jetzt nicht wachgerüttelt, weil ich wusste, woran ich arbeiten muss. Ich wusste, was ich machen muss. Aber es hat, glaube ich, einfach mal ganz gut geholfen. Okay, ich habe realisiert, ich bin einfach an einem Punkt, wo ich das beruflich machen will, möchte und auch durchziehen möchte. Und da hilft kein Wenn und Aber. Da muss das halt 5 aus 7 Tagen in der Woche musst du das halt durchziehen. Ja, das hat mir, glaube ich, jetzt ganz gut geholfen in der Zeit.
Ich hatte mir auch eine Frage vorgenommen, wie oft hast du seit der Q-School trainiert? Denn ich habe nochmal in die alte Folge reingehört und da hast du erzählt, dass du oder dich selbst analysiert, dass du in deinem erfolgreichsten Jahr 2018 zu wenig trainiert hattest, bequem geworden warst und dafür dann mit etwas Zeitverzögerung die Quittung bekommen hattest. Also das war so deine deine Analyse von dir selbst. Deswegen jetzt die Frage, wie oft hast du jetzt seit dem letzten Mittwoch trainiert?
Seit dem letzten Mittwoch? Ich habe...
Ja, oder seitdem du wieder zu Hause bist, sagen wir es
so. Ich hab Freitag sofort meine Darts in der Hand genommen. Dann habe ich Samstag noch einen Tag Pause gemacht, weil das nächste Programm, was wir halt haben werden, ist extrem. Ja, denn heute wieder und Sonntag okay. Auch. Also im Prinzip eigentlich jeden Tag, aber ich muss mir natürlich auch die Tage Ruhe geben zwischendurch, weil es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dafür habe ich zu Hause auch jetzt gesorgt, dass wirklich zwischen dem Dart und der Freizeit so differenziert wird, sprich verschiedene Räume, das Dartspielen kriegt einen kompletten Raum für sich selbst, quasi wie so eine Art kleines Büro für mich. Und das war für mich entscheidend.
Das heißt, das ist neu jetzt bei dir zu Hause? Du hast jetzt ein Dartszimmer?
Nein, das ist jetzt nicht neu, aber ich habe es mir halt jetzt so langsam eingerichtet und habe zum Beispiel auch halt meinen Computer dann von darüber weggenommen und habe den jetzt mit ins Wohnzimmer gestellt. Das ist halt wirklich auch, dass es da wirklich nur noch um Darts geht und das Einzige, was da mit reinkommt, ist quasi noch mein Handy, dass ich halt meine Musik halt hören kann. Natürlich Möbel und so, ist klar. Nicht, dass jetzt da was Falsches ist, aber halt alles, was einen ablenken kann, wie Fernseher, wie Computer, kommt da nicht mit rein, nur noch ein Handy für Musik und das war's.
Das ist ja wie bei mir. Also.
Ja, sowieso. Also bis auf den Average ist eigentlich alles gleich bei euch.
Ja, also ich sag mal, der Beste und der Schlechteste. Aber ich habe auch. Ich bin sonntags mittags zurückgekommen. Das Erste, was ich hier zu Hause gemacht habe, war die Dartpfeile angefasst. Ja? Also erstmal eine Runde gespielt.
Ja, Olaf, was passiert denn jetzt mit dir? Also bei Martin wissen wir, der wird jetzt auf die Insel und spielt die ersten 4 Players Championship Turniere. Dann stehen die UK Open an. Also ihm gibt die PDC den Plan vor. Aber was geht denn jetzt mit dir, dem unknown German?
Ja, also dadurch, dass du mir jetzt einen Nickname verpasst hast, ja, der unbekannte Deutsche, hast du getitelt, fand ich total geil.
Naja, also und, getitelt, ich hatte im Text, ne, war ein Satz, ja, dass auch ein unbekannter Deutscher wie war die Formulierung, besonderen einem, Average spielte oder so.
Ganz genau, hat auf sich aufmerksam gemacht.
Also dass einem, du dir das dann gleich aufs T-Shirt druckst, das konnte ich ja nicht ahnen.
Ja, ich vorher auch nicht, aber ich habe dann so überlegt und das Erste, was mir in den Sinn kam, ey, das gab es im Dartsport eigentlich noch nie, der unbekannte Deutsche, wobei ich dann gesagt habe, okay, der unbekannte Deutsche ist vielleicht auch ein bisschen blöd, machen wir mal The Unknown German draus, kommt dann vielleicht ein bisschen cooler, hat die Dartswelt auch noch nicht gesehen. Ja, und das war jetzt dann so mehr oder weniger so der ausschlaggebende Punkt. Also eigentlich wollte ich ja nur mal, wie gesagt, den Barnefeld kennenlernen und ein bisschen Spaß haben. Also, aber soweit ich weiß, aufgrund dessen, dass ich da ja jetzt mitgespielt habe, habe ich mich für irgendwelche Host-Qualifier-Turniere da qualifiziert oder darf da mitspielen. Und ich werde auf jeden Fall sehen, dass die Reise weitergeht.
Das heißt, du bist bei der European Tour, bist du am Start und wirst Host Nation Qualifier
Ja, also ich weiß zumindest, es gibt in München ein Turnier, das werde ich auf jeden Fall spielen, das weiß ich jetzt schon. Aber mehr aus dem Gesichtspunkt heraus, ich will Spaß haben. Ja? Also wie gesagt, die Leute, die ich da kennengelernt habe jetzt, fand ich eigentlich total cool, die würde ich ganz gerne wiedersehen und da sind einige dabei, die wahrscheinlich dann bei diesen Turnieren auch mitspielen und da freue ich mich jetzt schon drauf.
Q-School verbindet.
Ja, genau. Und je nachdem, wie gut es läuft, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich nächstes Jahr bei der Q-School wieder dabei bin.
Ja.
Das ist cool.
Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und vielleicht lerne ich ja den Martin auch nochmal so privat kennen.
Ja, das wünschen wir dir und dass du vorher natürlich irgendwie weiter viel Spaß hast. Ich finde die Geschichte auf jeden Fall großartig und das passt irgendwie auch so zu uns. Und da kann man sagen, 26 Darts verbindet Darts-Welten, ja. Und The Unknown German, ich kannte nur den Unknown Stuntman bisher, aber jetzt habe ich die auch kennengelernt. Großartig. Ich finde es wirklich toll und die machen ja auch irgendwie Sport und ja, Leidenschaft irgendwie aus. Das ist schön, dass da jemand einfach auch die Möglichkeit hat, da mitzuspielen, auch wenn das natürlich hier und da vielleicht mal auf Kritik stößt. Aber ich finde, das gehört im gewissen Maß auch irgendwie dazu und das macht so ein Event auch einfach aus. Also von daher,
Sascha,
groß, dass du die Geschichte erzählt hast. Ja, bitte?
Ich höre so ein bisschen die Abmoderationsstimme bei dir schon raus. Ist das richtig?
Nein, ich wollte nur Olaf vielen Dank sagen, dass er dabei war.
Okay. Weil wenn wir Martin schon mal hier haben, ich würde gern, Martin, von dir mal hören, was das bedeutet für euch Spieler auch, wenn ihr jetzt zu siebt in Schwarz-Rot-Gold auf der Tour unterwegs seid. Ob das auch für euch was Besonderes ist. Ja, Darts ist bis auf den World Cup dann Einzelsport, aber ansonsten hat das irgendwelche Auswirkungen?
Ich glaube, jetzt nicht direkt, weil wir hatten ja schon, ich glaube, 6 Leute gleichzeitig auf der Tour. 2018 oder so müsste es gewesen sein. Da hatten wir Mike Langendorf, Robert Marjanovic, Gabriel Clement, Max Hopp, ich. Du? Ich weiß nicht, ob Christian da schon mit dabei war.
Nee, ich glaube nicht.
Nee, Christian war noch nicht mit dabei. Aber wir kennen das. Ja, natürlich, wenn jetzt noch mal 2 mehr sind. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was ich halt direkt ändern soll. Man sitzt halt mit 2 Leuten mehr am Tisch und hat 2 Meinungen mehr.
So. Aber ist das für dich ein Punkt, wo du auch sagst, Mensch, das ist toll, da freue ich mich drüber. Oder das ist ein gutes Zeichen für den deutschen Dartsport. Oder ist man so für sich einfach auf der Tour auch unterwegs, dass man das ist eine Zahl, die nimmt man wahr, aber das war's dann auch.
Naja, generell natürlich weiß man, was das halt heißt für den deutschen Dartsport, dass es sich entwickelt, dass immer mehr zum Dart kommen und dass halt auch einfach wirklich mehr an sich glauben und diese Chancen, die sie kriegen, auch nicht nur wahrnehmen können, sondern halt auch nutzen können. Gerade jemand wie Florian Hempel, denke ich mal, hat das gezeigt, der an einem Tag einfach wirklich komplett durchmarschiert ist. Jemand, der kein Selbstvertrauen hat, jemand, der nicht an sich glaubt, jemand, der nicht weiß, dass er dazu in der Lage ist, der schafft das halt nicht. Und ich glaube, dafür waren halt zum Beispiel gerade ein Gabriel Clemens, ein Max und ich, wir waren gerade sehr viel dafür verantwortlich, dass die Leute halt einfach mal gesehen haben, dass es halt möglich ist, die großen Namen auch als Deutscher zu schlagen. Ja, das muss man halt einfach so sagen. Viele reden ja auch gerade immer, wenn wir bei Fernsehturnieren sind, wo halt natürlich alle Augen denn darauf gerichtet sind, was wir halt noch nicht gewohnt sind, weil wir das einfach nicht so häufig spielen, immer von, er hat es verloren gegen Peter Wright oder sonst irgendwen, wo ich halt sage, ja, die spielen das für 10 Jahre vor diesen TV-Lichtern, die wissen genau, wie das ist. Und für mich war das vielleicht mein 10., 15., 20. Spiel auf einer großen TV-Bühne, wo ich weiß, dass es Fernsehen ist.
Hm. Martin, was können wir denn jetzt von dir noch so in diesem Jahr erwarten oder was nimmst du dir für dich jetzt vor? Hast du da schon drüber nachgedacht? Du hast schon gesagt, Corona-bedingt wird es wahrscheinlich kein einfaches Jahr, auf jeden Fall. Aber jetzt sportlich?
Also ein direktes Ziel habe ich nicht. Ich sage jetzt nicht Ranglistenposition, die und die möchte ich haben. Aber ich denke, dass ich durchaus in der Lage bin, ein bisschen wieder den ganzen Circuit aufzumischen, einfach weil ich mich gut fühle. Ich habe momentan einfach menschlich gesehen, absolutes Hoch. Und wenn ich das jetzt noch für eine Woche mit mir rumtrage, wer weiß, was denn in dieser nächsten Woche alles passieren kann.
Jawohl.
Ich bin echt zufrieden, ich bin echt glücklich, dass das bei der Q-School alles so gut gelaufen ist, dass es bei mir am Board generell so gut gelaufen ist. Und das will ich einfach weitertragen. Ich gehe da trotzdem weiterhin Schritt für Schritt vor. Ich will nichts überstürzen, ich will nichts irgendwie hoch und heilig versprechen. Aber ich will mein Ding machen. Ich konzentriere mich auf mich und hoffe, dass es halt irgendwie funktioniert.
Dann auch noch an dich die Frage. Ich bleibe hier dran mit meinem Investigativjournalismus. Hast du mit Nico mal gesprochen jetzt während der Tage bei der Q-School oder im Nachhinein? Kannst du uns irgendwie verraten oder aus deiner Einschätzung mal geben, was du glaubst, woran es lag bei ihm?
Ich weiß jetzt noch nicht mal, wie viele Punkte Nico geholt hat, um ehrlich zu sein. Also ich habe wirklich nicht drauf geachtet, wer wie wo wie viele Punkte hat, sondern es ging halt wirklich nur darum, dass ich Tag für Tag da meine Leistung bringe. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass Nico jetzt immer diesen Schritt halt gehen wollte in diese professionelle Richtung und dass es halt für ihn einfach mal wirklich Neuland war, diese Q-School von vorne bis hinten mit der Erwartung ranzugehen, ich will die Tourcard haben. Mhm. Er war bei der WM qualifiziert, hatte halt den Platz bei der WM sicher und hat halt geguckt, was geht. Die erste WM war fantastisch, was er gespielt hat, und in dieser WM ist er an Gabriel Clemens in der zweiten Runde in einem ordentlichen Spiel rausgeflogen. Mhm. Wenn du den Druck halt nicht hast, beziehungsweise den einfach nicht machst, ist alles fein. Wenn du dann aber zur Q-School hingehst, wirklich mit der Erwartung, ich gehe hier quasi nur mit einer Tourcard raus, dann wird das Dartspielen schon mal verdammt schwer. Und dann hast du noch einen Gegner, der im richtigen Moment gegen dich 10 Minuten hat. Ja, was machst du dann? Und dann musst du halt wirklich Nerven zeigen, beziehungsweise dann kommt halt auch teilweise wirklich Erfahrung hervor, und die hat Nico in dem Sinne noch einfach nicht. Ich glaube, der ist ja sogar noch jünger als ich, und er braucht einfach noch ein bisschen Zeit.
Mhm. Da würde ich gerne nochmal dranhängen, Jana fragt nach Nico, dann würde ich dich auch mal nach Barney fragen.
Ecke, das wäre jetzt auch noch meine nächste Frage gewesen, genau. Yes. Weil an dem kamst du ja nicht vorbei, gegen den hast du ja gleich 2-mal gespielt.
Ja.
Also ja, meine Einschätzung zu Barney, was, oder?
Genau, ja, also was für einen Eindruck hat er auf dich gemacht? Wir haben am Eingangs heute, da wart ihr beide noch nicht zugeschaltet, haben wir auch unsere Eindrücke so von der Q-School ein bisschen geschildert. Ich fand ihn sehr gut, auch schon in dem Vorturnier, dann auch im Finalturnier, auch wenn er sich nicht direkt qualifiziert hat, aber er ist schon sehr stabil da durchgegangen. Und wenn man weiß, wie wichtig ihm das war und was er für einen Druck hatte, Sascha hat vorhin auch noch mal ein paar Tweets erwähnt, die er da an seine Barney-Army rausgeschickt hat. Also man hat eigentlich gespürt, wie bedeutsam diese Tage für ihn sind, und dann so konstant da durchzugehen, und er hat ja mehrfach über 100 gespielt im Average, fand ich schon sehr, sehr stark. Ich saß vor Dart Connect, ich konnte ein paar Zahlen mir angucken. Du hast ihn zweimal direkt vor und hinter und neben dir gehabt am Oki.
Ja, bei den Begegnungen, die wir hatten, da waren das natürlich hervorragende Spiele, ne? Also ich glaube, ich habe einmal 100 gespielt, einmal 103, und da hat Janni noch ein gutes Sprichwort zu gesagt. Martin, hör auf, 103 zu spielen, dann verlierst du mal, wenn du 103 spielst. Es ist, es waren schon brutale Spiele, was das angeht. Aber was mir da auch noch im Kopf zu bleibt, ist die Geschichte, ich habe gegen Gary Mason gespielt am letzten Tag. Da hatte Barney, glaube ich, das Board daneben, weil danach haben wir nämlich gegeneinander gespielt und er hatte sein Spiel gewonnen. Und dann war das, glaube ich, auch durch, dass er die Tourcard hat, weil er hat sich schon ziemlich deutlich gefreut, dass er dieses Spiel gewonnen hat, weil er halt die Tourcard dann hatte, und da hat man auch richtig so ein bisschen dieses also Loslassen gemerkt, dieses er ist glücklich, er ist erleichtert, dass er es halt geschafft hat, und das konnte man richtig gut sehen.
Und spielerisch?
Spielerisch hat man jetzt so Nervosität oder so nicht wirklich festgestellt, sage ich mal. Ich glaube, man hat eine Menge Erfahrung gemerkt, weil nach den ganzen Jahren zu einer Q-School zu gehen, und das Q-School ist ein hartes Pflaster, ich sag's immer wieder, also 4 Tage am Stück vernünftige Dart spielen ist schon schwer. Ich sag immer, nach 3 Tagen, jetzt merkt der Körper schon, oder gerade auch der Arm, es wird schwer, ne? Wenn du tagtäglich da 5, 6, 7, 8 Stunden unter höchster Vollkonzentration deine Dart spielst, das zieht sich, das macht sich echt bemerkbar. Und da musst du halt wirklich immer am Ball bleiben, und er hat beeindruckend wirklich unter Beweis gestellt.
Ja.
Ich glaube auch, Barney war der Einzige, der 29 Matches gespielt hat, der die meisten Matches gespielt hat. Ich bin der Meinung, nur 9 verloren. Aber ich hatte auch so das Gefühl, seine Erfahrung hat ihn halt einfach weitergebracht, ja. Und hatte natürlich teilweise auch ein bisschen Pech. Hat sich zwar, wie gesagt, nicht direkt qualifiziert, aber unter dem Strich hat er das erreicht, was er eigentlich wollte, ja.
Mhm, absolut, ja.
Und er war auch für meine Begriffe einer der Spieler, der am konstantesten gespielt hat. Also der hat ja immer ein Average zwischen 92 und 100 gespielt ungefähr.
Ja, ich fand auch, dass in dem Match Schindler van Barneveld, das waren schon für mich die beiden Spieler dieser European Q-School. Also, und dann auch für beide dann, Martin hat es ja gerade gesagt, Barney hatte sich auch kurz vorher dann qualifiziert. Dann war auch dieser Druck weg, das war nochmal so ein Show-Ding. Und die haben ja beide abgeliefert, beide über 100 gespielt im Average. Martin dann ja leider eine 103, wie wir gerade erfahren haben, leider. darf er ja nicht. Also das waren schon die beiden Spieler, absolut. Ja.
Umso schöner, also, dass wir beide jetzt in diesem Jahr dann auch wieder auf der Tour sehen werden. Absolut. Und Martin, vielen Dank an dich. Nochmal Glückwunsch. Es war wirklich herausragend, was du da geleistet hast an den 4 Tagen. Auch da ist ja wieder so ein leichter Erfolgs-Connection zu sehen, ne, bei uns zu Gast im Podcast und dann sich mit so einer Ansage die Tourcard zurückholen. Also und, da Jana, können wir ja nur wieder 26 Jana, Stars mitgemischt
du haben. Weißt
ja,
auch, bitte. Dass Marcel Scorpion ja gesagt hat, der Typ weiß manchmal gar nicht, wie gut er ist. Sein ja. Freund Marcel Scorpion, der ja in einer Folge, Dartsüchtig heißt die, auch über Martin und seine Qualitäten ein bisschen referiert hat. Und da hat man mal wieder gesehen, er weiß, wovon er geredet hat, der Marcel.
Ja. Ja. Wohl wahr, er kennt dich wohl doch ganz gut, Martin. Also Jungs, ich sag mal an wirklich Jungs hier, so mit so vielen Männern war ich noch nie in einer Runde. Vielen Dank an alle, Olaf, vielen Dank auch an dich. Ich wünsche dir viel Erfolg, dass sich die Euphorie ein bisschen trägt und du mindestens auf einen 60er Average in diesem Jahr kommst. Vielleicht sehen wir dich ja.
Bin schwer ja, ey, warte am trainieren, mal ab. Auf jeden Fall.
Jana, du hast ja gerade gesagt, jeder, der bei uns im Podcast ist, angefangen von Dimi, ja, der war bei uns, hat das World Matchplay gewonnen. Dann hatten wir Martin, der jetzt die Tourcard geholt hat. Wir hatten Robert hier, der jetzt auch nochmal sehr überraschend sich die Tourcard geholt hat. Dann hatten wir Marcel Scorpion, was hat der danach nochmal gewonnen? Also irgendwie waren ja alle sehr erfolgreich. Und jetzt passt auf, hat Olaf im Auge, Host Nation Qualifier. Ich rechne fest mit dem Platz im Hauptfeld.
Also ich wünsche mir ja mal bei Sport 1 zu stehen, ne? Und da mal interviewt zu werden.
Ich drücke dir
kann man sich alles.
Ja, okay, also Olaf, vielen Dank, dir weiterhin viel Erfolg. Martin, dich sehen danke. Und hören wir definitiv auch an dich. Vielen Dank und Lutz und Selsch an euch wie immer natürlich auch. Ich sage, ich freue mich auf dieses Darts-Jahr und die UK Open stehen an. Wir hören uns wie immer. Wie sagtest du das letzte Mal so schön, Sascha? Regelmäßig, unregelmäßig. Ich finde, das passt sehr gut. Also, macht's gut. Danke.
Ciao.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Und jetzt noch einen Outtake. Martin, wann hast du ein 41 oder ein 40er Average gespielt? Mit 4 Jahren oder mit 5?
Weiß ich nicht.
Nie, du hast direkt mal 100 angefangen, oder was?
Nein. Ich habe ja auch nicht immer meine Averages gezählt, also das weiß ich ja nicht. Ich weiß, dass ich seit 15 Minuten, glaube ich, nicht mehr unter 60 gespielt habe.